Wir kommen zurück zu den alten Israeliten. Das ist unser Hintergrundthema dieses Jahr. Nächstes Jahr ist es dann wieder etwas anderes, oder? Ihre Flucht aus Ägypten, ihre Wanderung durch die Wüste, ihr Weg ins gelobte Land. Und jetzt, diesen Monat haben wir ja ein paar Fremdanlässe. Ich bin jetzt heute dran. Nächsten Sonntag ist Familiengottesdienst, dann ist Stadtgottesdienst. Und nachher bin ich dann wieder dran gegen Ende Monat hin. Und diese zwei Predigten gehören ein bisschen zusammen. Und es sind die zentralen Events, könnte man sagen, dieses wichtigen Buches Exodus. Und zwar und Kapitel 19 und Kapitel 20 des Buches Exodus, da ist eigentlich fast wie der Höhepunkt des ganzen Anfangs der Bibel. Da fängt etwas Gewaltiges an, oder? Und heute ist das Kapitel 19 dran dann. Dort machen die Israeliten als Volk, als ganzes Volk, machen eine gewaltige Erfahrung mit Gott. Und Gott will einen Bund schließen mit ihnen. Und es kracht und donnert und so. Und es ist mega beeindruckend, oder? Es fährt allen in die Knochen. Und es gibt es. Solche Gotteserfahrungen haben viele von uns auch in unserem Leben. Es braucht nicht gerade einen Vulkanausbruch dafür. Aber wir haben auch, viele von uns und ich auch, ohne Erfahrungen mit Gott, wäre ich nicht hier und ist der Glaube ist dann so theoretisch, oder? Wir alle machen Erfahrungen mit Gott. Und das ist gut. Gibt aber auch die andere Ebene dann, Kapitel 20. Dort gibt Gott seine 10 Gebote. Und gerade Menschen, die ein paar krachende Erfahrungen gemacht haben mit Gott, für die ist das dann oft nicht so wichtig. Ja, das ist halt für die, die nicht erleben mit Gott. Also, das stimmt überhaupt nicht. Oder? Die 10 Gebote sind die Grundlage des Bundes, den Gott damals mit seinem Volk eingehen wollte. Und er gehört einfach zusammen. Kapitel 19 und Kapitel 20 gehören zusammen. Gute Erfahrungen machen mit Gott braucht es, sonst ist der Glaube komisch, es fehlt etwas. Wir müssen etwas erleben mit Gott. Und wie wir dazu kommen, reden wir ja immer wieder mal drüber. Aber wir brauchen auch die Gebote. Wir brauchen das Bewusstsein, dass wir in einem Bund stehen mit Gott. Wir sind hier nicht irgendwie eine Versammlung von Leuten, die, wenn sie gerade nichts Besseres zu tun haben, die Ferien aufgebraucht sind und so, gehen wir wieder mal in die Gemeinde schauen, was er heute wieder erzählt. Nein, es geht viel, viel weiter. Der Bund mit Gott hat eine andere Ebene auch noch. Nicht nur unser persönliches Erleben und Empfinden, sondern diese offizielle Ebene der Gebote und so. Und es sind wie die zwei Schienen, die wir brauchen. Wenn wir mit Gott vorwärts kommen wollen, brauchen wir beide Schienen. Wir müssen unsere Räder auf beiden Schienen haben. Persönliche Gotteserfahrungen, Halleluja, und Gottes Gebot, manchmal nicht so Halleluja, aber es ist auch wichtig. Sonst funktioniert es nicht, kommen wir nicht weiter. Gut, wir lesen aus dem Buch Exodus jetzt eben diese Gotteserfahrung. 2. Moses 19, und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg zu und sprach, das sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe wie auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein, vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Gott ist produziert schon manchmal auch einen Show-Effekt, auch in unserem Leben, oder? Ich hatte heute Morgen wieder einen meiner Mitleidsanfälle, oder? Meine Frau ist am Frauenlager. Jetzt muss ich noch selber Frühstück machen. Herr, was denn noch, oder? Was noch? Was muss ich noch ertragen in meinem Leben? Und dann habe ich das am Morgen, nehme ich es dann mit auf meine Gebetsrunde. Und dann habe ich effektiv auf einem Bänklein ist eine Zehnernote gelegen. Halleluja, mein Frühstück, oder? Gottesversorgung. Mach mir keine Sorgen. Das ist eine gute Erfahrung mit Gott. Aber wichtig ist der Bund. Gott geht es um den Bund. Darum ist das hier auch gehighlightet. Das ist das Wichtige. Uns ist die Zehnernote und das Frühstück, das daraus geworden ist, ist manchmal fast wichtiger als dieser Bund. Aber Gott ist dieser Bund mega wichtig. Und wir sind diesem Wort Bund, sind wir jetzt ja immer wieder begegnet den Sommer hindurch, weil mehrere junge Pärchen bei uns sind einen Bund eingegangen miteinander, einen Ehebund, oder? Und warum macht man das? Was heißt das überhaupt, einen Bund eingehen? Die Grundlage für einen Bund ist sicher mal eine persönliche Beziehung. Es ist irgendeine Beziehung, muss bestehen, oder? Sonst macht man das nicht. Aber da ist natürlich mehr, oder? Viel mehr. Da ist Sympathie, da ist Zuneigung. Man will mehr als nur gelegentlich zusammen ausgehen. Da ist der Wille, langfristig zusammen zu sein, für immer, oder? Man steuert auch gemeinsame Ziele an mit seinem Bundespartner. Zum Beispiel eine Familie gründen oder so, oder wenigstens eine neue Wohnwand kaufen, oder? Es sind ja nicht alle Ziele sind gleich groß, oder? Man kann ja mal klein anfangen, so mit einem Dampfkochtopf oder so. Aber dabei bleibt es nicht. Der Bund geht dann weiter und dann wird Größeres mit jeder Garantie daraus. Und das braucht es für einen Bund, oder? Solche Sachen. Aber da ist eben, das ist alles Beziehungsebene, das ist Erfahrungsebene. Aber da ist eben noch diese zweite Schiene. Ein Bund ist eine Art knochentrockenes Vertragswerk, oder? Ehrlich gesagt. Das ordnet gegenseitige Rechten und Pflichten. Wer braucht so etwas, oder? Wie man zusammen leben will und was drin liegt und was nicht und so und. Und wer nachher entscheidet, für was wir den Stutz ausgeben und so, auch noch am Schluss, das auch noch, oder? Und ein Bund macht aus einer formlosen Beziehung etwas, das fast wie eine offizielle oder eine vertragliche Seite auch noch hat. Und das kommt uns dann wesentlich komischer herein als 10 Stutz finden im Morgenspaziergang, oder? Und so ist es auch mit unserer persönlichen Beziehung mit Gott. Gott steht nicht auf formlose Beziehungen. Auf keiner Ebene, oder? Und wenn noch so tolle Erfahrungen irgendwo da sind, Gott will mehr. Gott steht auf Bundesbeziehungen. Und mit uns will er sowieso keine formlose Beziehung eingehen. Er kommt uns entgegen. Mich hat er wirklich im Busch aufgerissen, kann man sagen. Auf freier Wildbahn sind wir uns begegnet und so. Und angefangen hat es völlig formlos. Es ging 4 Monate, bis ich das erste Mal auch nur einen Fuß in eine Gemeinde setzte und dann hat's mich beinahe wieder hinten rausgeschletzt oder so, oder? Oder wenn wir noch so tolle Erfahrungen machen mit Gott, Gott will mehr. Er will eine Bundesbeziehung mit uns eingehen, die auf eben beiden Schienen steht, auf der Erfahrungsschiene. Die guten Erfahrungen mit Gott dürfen nicht aufhören nach dem ersten oder zweiten Aha-Erlebnis. Es sollte weitergehen, oder? Und, aber Bundesbeziehung steht ganz bewusst auch auf der Schiene der Gebote Gottes. Und es braucht beide diese Schienen, damit es weitergeht. So war es damals bei den Israeliten, so ist es noch heute. Und jetzt dieses Kapitel 19 und 20 des Buches Exodus, da geht es jetzt darum. Oder? Aber es ist auch heute noch so. Und bei allem hippiemäßig coolen, dass Jesus, man sieht, er hat damals schon diese Kapuze gehabt, die heute alle haben, hat schon wieder lange Haare, heute sind kurze Haare, als ich jung war das der optimale Look, aber es kommt zurück, Bärte kommen zurück, er war seiner Zeit weit voraus und so, und Jesus-Sandalen und alles, oder? Aber trotz dem coolen Auftritt, oder, war ihm genau diese Tatsache, war Jesus mega, mega wichtig, als er seinen neuen Bund mit uns Menschen des Neuen Testaments am Kreuz aufrichtete. Und die meisten von uns, wir betrachten uns ja zu diesem Bund gehörig. Wir nehmen das Abendmahl, das Zeichen seines neuen Bundes. Wir gehören zu einer Gemeinde oder tauchen hin und wieder wenigstens mal auf und betrachten uns als Christen. Und ja, das ist gut. Aber auch hier, diese neue Bundesbeziehung oder diese Beziehung unter dem neuen Bund, in ihr muss es beides geben, Gottes Erfahrungen. Wenn du das nie hast, dann komm zu mir nach dem Gottesdienst. Dann müssen wir, also ich halte dir dann nicht an, ich schimpfe dann nicht, aber ich werde für dich beten, oder? Dass das anfängt. Das muss anfangen. Du musst etwas mit Gott erleben. Vielleicht tust du es schon und merkst es einfach nicht. Oder bist irgendwie blind auf einem Auge. Oder auf dem geistlichen Auge. Braucht es unbedingt Gottes Erfahrungen. Aber es braucht auch Gottes Gebote. Und immer wieder Menschen stehen eher auf der einen Schiene, eher auf der anderen Schiene. Niemand hat wirklich das Gleichgewicht. Aber wir sollten schon auf beiden Schienen stehen. Sonst wackelt's irgendwann dann. Oder es wird mega stier und gesetzlich. Oder es sind dann nur noch Regeln. Und wir kennen vielleicht auch solche Leute. Es ist ein bisschen aus der Mode gekommen, aber früher hat es viele Menschen, die standen auch im neuen Bund unter dem Gesetz, und das darf nicht sein. Gottes Erfahrungen gehören auch dazu. Zwei Bibelstellen, wo Jesus, jetzt reden wir nicht mehr von den alten Israeliten, oder? Jesus hat diesen Zusammenhang, hat es immer wieder angesprochen. Zwei Verse, Johannes 14, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Gebote, Liebe, braucht beides, oder? Oder Johannes 15, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Wenn das, die Gebote kennen oder darüber Bescheid wissen, ist schon ein Fortschritt. Für viele von uns wäre das schon ein Fortschritt. Aber sie halten, sie nicht nur kennen, sondern halten. Und dann kommt auch die Erfahrung. Die Erfahrungen kommen dann auch aus dem, oder? Es ist nicht eine Bedingung, das eine für das andere, aber es ist eine Wechselwirkung. Und jetzt wieder zurück zu den Israeliten. Wir sind hier richtig wie Zeitreisende unterwegs. Schon ganz am Anfang jetzt, oder, darüber haben wir, glaube ich, mal gesprochen. Der Engel des Herrn erschien dem Moses in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch hervorschlug. Und Gott begegnete Moses in einer Feuer oder aus einer Feuerflamme, kann man sagen, oder sprach zu ihm, oder der Engel des Herrn, ganz genau genommen. Oder? Und da gibt es eine Wechselwirkung irgendwie, dass Gott immer wieder Begegnungen mit Gott, die Gegenwart Gottes und Feuer, in der Bibel taucht das immer, nicht immer, aber immer wieder ganz nahe nebeneinander auf. 2. Mose 13, der Herr aber zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. Auch da wieder dieses Feuer Gottes. Und immer wieder begegnete Gott diesem Volk und führte es durch Feuer, einem Volk, das ihn damals gar nicht kannte richtig, oder? Sie kannten andere Götter, Osis und Osiris und Isis und all das ägyptische Zeug, oder? Gott kannten sie nicht, das Volk. Wie können sie ihm dann folgen? Sie hatten keine heiligen Schriften. Sie hatten Moses, aber wer war schon Moses? Man sieht ja immer wieder, wie sie mit ihm umgehen, oder? Wenn es gut läuft, dann ist er der Größte. Und sonst, hey, fahr endlich ab, oder? Und Gott leitet sie durch das Feuer seiner Gegenwart. Eben durch ihr persönliches Erleben, oder? Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wo ist denn die Feuersäule und die Wolke in meinem Leben, oder? Ich glaube, unsere, deine, meine individuelle, persönliche Feuersäule, es ist eben unsere persönliche Beziehung mit Gott durch Jesus Christus. Jesus Christus ist unsere Feuersäule, weil das ist ja schon unsere Erfahrung, oder sollte es wenigstens sein, wenn wir Jesus, unserem guten Hirten, bewusst und aktiv nachfolgen, zeigt er uns immer den nächsten Schritt. Wir sind nie verloren. Wir haben immer irgendwie, wissen wir, wo wir stehen und wo wir hingehen sollen. Und Jesus hat das gesagt. Ich bin das Licht der Welt. Und damals Licht gab es nur, es gab noch kein elektrisches Licht, oder? Damals haben sie das Licht mit Feuer gemacht und nur mit Feuer. Und ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das ist, Jesus ist unsere Feuersäule, oder? Und Kern unseres neuen Bundes, wie auch des alten Bundes, war eben diese Nachfolge. Die, die der Feuersäule damals nicht nachgefolgt sind, die haben den Kontakt verloren und sind früher oder später wieder im Steinbruch gelandet, oder? Und oft ist es die Qualität unserer Nachfolge, die bestimmt, wie klar wir die Feuersäule sehen. Wie hell das Licht unseres Lebens scheint. Darum folge Jesus umso intensiver nach, je dunkler es wird. Oder? Wenn es anfängt, dunkel zu werden in deinem Leben, irgendwo, im Job oder so, in deiner Kasse, in deiner Beziehung, in deiner Gesundheit. Das ist ein ganz gutes und kurzes Gebet. Jesus, leuchte mir mit deinem Licht. Hey, komm, leuchte jetzt genau da rein. Ich mache mir jetzt mal momentan keine Sorgen über Evolution oder Schöpfung oder über den Weltuntergang, sondern was ist jetzt morgen, wenn ich wieder in dieser Bude muss einfahren oder so, oder irgendwas immer es ist, oder beim Doktor oder wo auch immer. Und es ist wichtig, dass wir das realisieren, die Qualität des Lichts in unserem Leben wird zu einem großen Grad bestimmt durch unsere Nachfolge. Nicht nur, aber schon auch, oder? Drum, je dunkler es wird, desto genauer nimm es, oder? Mach einen Schritt auf ihn zu, nicht noch vor ihm weg und geh den anderen Weg, den Weg der Zweifel und der Depressionen, sondern Jesus, komm jetzt brauche ich dich. Und folge Jesus nach auch in deinem Wohlstand, oder? Das wissen die einen von uns schon eine Weile und andere lernen es langsam. Es ist schwieriger im Wohlstand, Jesus nachzufolgen, als wenn wir überall aus dem letzten Loch pfeifen. Das war auch schon damals so, oder? Und es ist noch heute so. Nichts dämpft das Feuer Gottes so sehr wie eine lange Reihe von guten, konfliktreichen, finanziell gesegneten Tagen. Man ist satt und wohlversehen mit allem, oder? Und es läuft so viel Ablenkung überall, dass man die Feuersäule aus den Augen verliert, weil einfach so viel anderes läuft auf dem Rummelplatz dieser Welt. Zurück zu den Israeliten. Im Rummelplatz der Welt sind sie noch lange nicht angekommen. Sie stehen immer noch knietief in der Wüste und kommen jetzt da in ihrer Wanderung an den Fuß des Berges Horeb auf dem Sinai. Und eigentlich wollten sie da wahrscheinlich nur ein paar Tage kampieren und ihre Esel wieder auftanken und so, und was man so macht, wenn man unterwegs ist. Doch unvermittelt dort brach dann ihre größte und gewaltigste Erfahrung mit Gott über sie herein. Das fünfte Buch Moses schaut dann zurück und schildert es in der Rückschau. Der Berg brannte lichterloh bis in den Himmel hinein, bei Finsternis, Gewölk und Dunkel, also tatsächlich so wie eine Art Vulkanausbruch, oder? Und der Herr redete mitten aus dem Feuer, darum war es offensichtlich doch kein Vulkanausbruch, denn der Herr redete aus all diesem Tumult. Den Schall von Worten hörten sie, doch seine Gestalt sahen sie nicht. Gott sprach zu ihnen, wie auf der Erfahrungsebene jetzt wieder. Durch diesen Vulkanausbruch. Und es war letzten Endes dieser Vulkanausbruch in der Wüste, der ihrem Aufenthalt in dieser Wüste den Sinn ergab, oder? Und Gott schloss da seinen Bund mit ihnen ab und machte aber gleich und hörte aber dann eben nicht auf mit dem Bundesschluss, sondern gab ihnen auch seine ewigen Gebote. Gleich so. Rechts, links, oder? Rechts, links. Und darauf kommen wir dann am nächsten Sonntag, wo ich hier predige, zurück. Heute wollen wir den Zusammenhang zwischen der Erfahrung Gottes, zwischen Gottes Erfahrungen und dem Feuer, der immer wieder auftaucht, noch etwas näher verfolgen. Und diesen Zusammenhang werden Sie ja dann nachher auch im Tempel, es hat immer ein Feuer vor dem Opferaltar und es geht immer weiter, es kommt immer wieder. Darum ist es wichtig, dass wir diesen Zusammenhang verstehen. So eigenartig er uns erscheint, er ist auch für uns relevant. Damals redete Gott aus dem Feuer. Durch das Feuer hindurch oder aus dem Feuer, was steht genau? Aus dem Feuer. Na, wieder eins weiter. Redete mit ihnen aus dem Feuer. Mitten aus dem Feuer. Und so beschreibt Gott sich selber. Es gibt ja diese Stelle, dass er wie eine kleine, sanfte Stimme ist, so nicht mal ein Lüftchen, oder? Und das stimmt auch. Gott, der Heilige Geist, redet oft so in uns. Aber es gibt diese Gotteserfahrungen, wo Gott eben nicht ein laues Lüftchen, wie ein laues Lüftchen spricht, sondern als Feuer. Und diese Erfahrungen gibt es ein paar Mal im Leben. Und es ist mega wichtig, wie wir dann damit umgehen. Wenn du Gott mächtig erfahren hast im Leben, und es ist vielleicht schon ein paar Jahre her, oder 20 oder 30 Jahre her, hey, was er damals sagte, ist heute genauso wichtig wie damals oder noch wichtiger. Mir gehen die Leute wahnsinnig auf den Keks, die immer wieder neue Offenbarungen erwarten von Gott. Und jetzt habe ich schon wirklich etwa Wochen nicht mehr gehört von Gott und so. Und dann hören sie wieder etwas und das ist immer verrückteres Zeug. zurückgehen zu dort, wo er angefangen hat zu sprechen, ist ein mega wichtiger Ort, ist heiliger Boden. Dort sind die Antworten, nicht wieder in der neuesten Mode, wo die aus Amerika kommt oder übers Internet oder so. Und Gott redet immer wieder von sich mit diesem Feuer. 5. Moses 4, der Herr, dein Gott, ist ein eifersüchtiger Gott, ist ein verzehrendes Feuer. Hey, Gott ist ein eifersüchtiger Gott, hat das auch Platz in unserer Theologie und in unserem Bildnis, das wir von Gott uns machen, obwohl wir uns kein Bildnis machen sollen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Wer mit ihm gehen will, der soll ganz mit ihm gehen. Gottes Feuer brennt immer wieder ausgelegentlich gegen Eigenwillen und Sünde. Oder? Dort fängt es an zu brennen, oft auch in unserem Leben. Es kann auch sein, dass das Feuer ausgeht. Gottes Erfahrungen werden selten in unserem Leben, hören schließlich ganz auf. Das ist oft der Fall, wo wir anderen Göttern dienen. Niemand von uns betet den Anubis an oder die Hathor oder irgendeinen sonst einen Gott, oder? Aber auch wir sind in Gefahr, falsche Götter anzubeten. Götter ist das, was unser Leben erfüllt, das, was in unserem Leben an erster Stelle steht, das ist unser Gott, oder? Was steht dort oben, oder? Es gibt alle möglichen Götter. Moderne Götter sind keine Statuen, natürlich nicht. Wer macht das schon? Aber wo stehen andere Sachen zuoberst auf unserem inneren Podest? Der Erfolg, das Vergnügen, die eigenen Gefühle, die vielleicht sogar unsere Kinder. Das ist ja alles gut und recht, das alles braucht es auch. Aber es darf nicht an erster Stelle stehen. Ich kenne Menschen, bei denen steht an erster Stelle ihres Lebens steht ihr Hündli. Und sie haben gebrannt für Jesus und es ist gut gelaufen. Und dann haben sie dieses Hündli gekauft und seither geht es immer nur noch um das Hündli. Und man sollte dieses Hündli vielleicht mal überfahren oder so. Oder irgendwas. Es wird dann hoffentlich einmal überfahren. Nein, jetzt bin ich abgeglitten, sorry. Fremde Götter kommen in unser Leben, wenn wir ständig unseren Eigenwillen, unsere eigenen Pläne über Gottes Pläne und Prioritäten stellen. Wenn uns seine Wege nicht so wichtig sind, weil wir kennen interessantere Wege, oder? Und wir gehen lieber eigene Wege, dort läuft mehr und so, oder dort ist es nicht so anstrengend. Und das mag eine ganze Weile gut gehen, aber oft bricht dann genau in jener Ecke des Lebens bricht das Feuer aus. Und dann denken wir, oh, ist ein Angriff und so. Nein, es ist kein Angriff. Es ist das Feuer Gottes. Und dann tut es weh. Und dann geht etwas kaputt. Und dann fragen wir uns, ja, wo ist jetzt die Liebe Gottes, oder? Oder? 1. Petrus 4, ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Fremdes. Widerführe ist noch der alte deutsche Konjunktiv hier. Das ist, glaube ich, auch nicht mehr grammatisch korrekt. Sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Wenn dich das Feuer brennt, Das kann man nicht wegschwatzen. Das tut jedem weh, oder? Aber der Trick 77, mit dem Feuer Gottes umzugehen, ist, dass wenn ihr mit Christus leidet, dann kommt daraus Offenbarung und Herrlichkeit und Freude. Und das ist wichtig, dass wenn das Feuer ausbricht, dass wir richtig reagieren. Zurück zu unserem Herrn, nicht noch weiter weg von Gott. Okay? Geht es dir gut in diesen Tagen, steht dir noch, dann freue dich und danke Gott jeden Tag. Und bete, dass es so bleibt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass es auch einmal anders kommt. Gell? Kann auch wieder anders kommen. Hattest auch schon andere Tage. Gibt wieder mal andere Tage. Sei froh, wenn deine Leitung zu Gott, und arbeite daran, dass deine Standleitung zu Gott zu jenem Zeitpunkt dann noch intakt ist. Geht es dir schlecht in diesen Tagen? Lass dich durch das Feuer, das dir widerfährt, nicht befremden. Werd nicht noch fremder Gott gegenüber. Fang nicht an zu fremden, sondern suche Gott genau darin. Und dann bekommst du seine Lösung. Nicht dein Gewurstel, sondern seine Lösung. Und fängst an, und das fängt an, wenn du mit Christus leidest. Wenn du deinen Jesus, der ja eben unser Feuer ist, er ist das Gegenfeuer, dann. Und dann fangen wieder wunderbare Sachen an zu geschehen in unserem Leben. Inmitten des Feuers findet die Offenbarung und der Herrlichkeit Gottes statt. Und dann kommt auch wieder Freude und dann kommt auch wieder Wonne. Ja? Gut, darum zum Schluss noch ein Wort, wenn ihr jetzt schon das alles anhören musstet, dann lege ich jetzt gerade noch einen drauf, das ist noch schlimmer, als was vorher gewesen ist. Oder? Alle Menschen, auch die arrogantesten Atheisten und die so weit über dem Christentum stehen, so, die brauchen das alles nicht und so, aber in der Bibel steht, allen Menschen wird das Feuer Gottes begegnen, und zwar am Ende aller Tage. Und am Tag des Gerichts, 1. Korinther, wird durch Feuer offenbart werden. Es ist wieder da, auch dort wird das Feuer sein. Aus welchen Materialien wir bauen? Gold, Silber, Edelstein, Holz, Heu, Stroh. Darum ist es so wichtig, dass wir uns in dieser Welt schon fragen, was für Materialien baue ich eigentlich mein Leben? Was baue ich eigentlich in meinem Leben? Einen Heustock? Oder einen Swimmingpool oder eine Gemeinde oder das Reich Gottes oder so. Es ist schon wichtig, verstehst du, womit du deine Zeit verbringst. Was oder wem renne ich nach? Oder renne ich Jesus nach? Oder irgendeinem Tutti Fritz oder so? Oder irgendeiner Karriere oder so? Beförderung kommt nicht durch Menschen. Und Beförderung kommt nicht mal so sehr durch deine eigenen Anstrengungen. Und Beförderung kommt nicht von Osten, nicht von Westen, nicht von Süden, nicht von Norden, sagt die Bibel. Beförderung kommt von Gott. Dort ist etwas zu holen, das wirklichen Wert hat. Und wenn du es nicht holen kannst dort, dann brauchst du es auch nicht. Es wird am Ende, am Tag des Gerichts, wird durch Feuer offenbart werden, aus welchen Materialien wir bauen. Jesus hat auch darüber gesprochen. Er hat aber einen ganz schönen Zusatz gehabt. Jesus hat das Gericht nicht in Abrede gestellt. Das Gericht kommt über jeden Menschen, ob er an Gott glaubt oder nicht. Aber Jesus hat gesagt, Johannes 5, und das ist seine frohe Botschaft, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt in kein Gericht. Und das ist wichtig, weil wir uns unter dem neuen Bund selber ständig selber richten und richten können. Richten bedeutet nicht irgendwie die Hand abhacken oder einsperren, sondern richten bedeutet wieder auf die richtige Bahn bringen, richten, oder? Oder? Das ist das, der Sinn des Wortes. Wir richten uns, dann muss uns Gott nicht richten. Und das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist nicht, dass es kein Gericht gibt. Das Weltgericht wird nicht abgeblasen, weil es irgendwie nicht ins Weltbild des Tagesanzeigers passt. Sondern die gute Nachricht ist, dass es kein Gericht gibt für die, welche Jesus nachfolgen und an den Gott glauben, den er gesandt hat. Pünktlich wie immer komme ich zum Ende. Komm, wir stehen auf und verarbeiten das jetzt noch ein wenig gebetsmäßig. Herr, ich danke dir für dein Wort. Manchmal ist es unangenehm scharf. Fast wie ein zweischneidiges Schwert ist es scharf, Herr. Und wir wollen nicht nur die weichen Teile lesen, die über die Milch und den Honig und den Butter und das Fett und so, sondern eben auch das. Und ich danke dir, Herr, dass es in den Herzen ankommt, so wie du gemeint hast, als Ermahnung dazu, unserem Bund, den wir eingegangen sind, treu zu sein. Nicht, wir müssen nicht gesetzlich werden, aber wir sollten treu sein und wir wollen treu sein. Empfange heute Morgen dieses Bild von Gott, von der Feuersäule, Jesus. Das ist, es geht um Nachfolge im Alten und im Neuen Testament. Sei gesegnet mit einem Geist der treuen Nachfolge. Sei gesegnet mit der Gegenwart Gottes in deinem Leben, durch gute Erfahrungen mit ihm. Ich wünsche dir gute Erfahrungen mit Gott diese Woche. Sei aber auch gesegnet mit den Geboten in deinem Leben diese Woche. Das ist genauso wichtig. Sonst hören die Erfahrungen schnell einmal auf. Sei gesegnet heute Morgen mit der Wahrheit, wie die Bibel sie sagt, die ausgewogene Wahrheit. Ja, Gott, schenk uns deine Erfahrungen. Nächstes Mal, wenn ich gehe spazieren, mach 20 Stutz draus. Aber das nächste Mal, wenn ich am Rotlicht stehe und der Horn noch von mir wieder schläft, hilf mir auch, auf den Geboten zu stehen und mich auch daran zu erinnern. Beides, Herr. Wir möchten dir nachfolgen auf beiden Schienen. Sei gesegnet mit beiden Schienen in deinem Leben. Amen.
Amen. Nochmal uns über alles erheben. Thank you. ganz ein schönes und dick, alle miteinander.